Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Anfangs Gartenmöbel und Mülltonnen, dann Geröll, Schlamm und Steine, schließlich sogar Baumstämme und Autos. Die Flutwelle, die gestern durch das kleine 900-Seelendorf Braunsbach in Baden-Württemberg donnerte, beschrieben Augenzeugen später als Tsunami. Willkommen zu den Tagesthemen. Die gute Nachricht ist, der Mann, der die Bilder, die wir gerade gesehen haben, gefilmt hat, der hat die Unwetternacht unverletzt überstanden. Andreas Rost hielt sich gestern nur zufällig in Braunsbach auf. Kurz vor den Aufnahmen, die er vom Balkon seines Hotels machte, hatten die Fluten auch seinen Dienstwagen fortgerissen. Die Menschen in Braunsbach hatten sogar noch Glück. Niemand kam hier ums Leben. Im übrigen Baden-Württemberg aber starben 4 Menschen in dieser Unwetternacht. Das ganze zerstörerische Ausmaß der Naturgewalt wurde heute erst bei Tageslicht sichtbar. Nicht nur in Baden-Württemberg, auch in Bayern und Thüringen. Dennoch steht das verwüstete Örtchen Braunsbach heute sinnbildlich für eine Katastrophe, die aus einem zunächst noch heiteren Himmel hereinbrach. Aus Braunsbach berichtet Christine Becker.
Eine Wand aus angespülten Bäumen, Geröll und Autowracks, aufgetürmt in Braunsbach. Der Tag nach der großen Flut. Kaum vorstellbar, welche Kräfte hier gewütet haben. Das Zentrum der kleinen baden-württembergischen Gemeinde, ein Trümmerfeld.
Es ist furchtbar. Also mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß nicht, sowas habe ich noch nie gesehen.
Das ist ja, als wenn der Krieg ausgebrochen ist hier, nicht? Also, nein, furchtbar ist es.
Braunsbach im Ausnahmezustand. Diese Familie hier versucht, das Haus der Großeltern vom Schlamm zu befreien. Gestern Abend haben sie gerade noch so die Oma in Sicherheit gebracht.
Ja, also ich bin circa um 7:30 hier runtergekommen. Da war eigentlich schon alles kaputt. Da war schon alles zu spät sozusagen. Da hat es nur noch geregnet.
Ein paar Meter weiter sammelt Stefan Teidigsmann Schwimmwesten ein. Nein, die haben gestern Abend nicht geholfen, sondern sind Inventar seines Kanuverleihs. Und der ist mit abgesoffen, als das Unwetter kam.
Ich habe ein Video gesehen im Internet gestern von meinem Büro, wie hier Autos vorbeigeschwommen sind. Der Feuerwehrwagen mit Blaulicht an und wie die Scheibe drin war. Und da war mir klar, dass da mich nichts Gutes erwartet.
Es ist dieses Video hier. Die Bilder zeigen, mit welcher Wucht die fatale Flut gestern Abend über Braunsbach hereinbricht. 3 kleine, teilweise unterirdische Bäche sind zu einem Monsterfluss geworden. Wohl innerhalb von kurzer Zeit. Autos werden weggeschwemmt wie Spielzeug. Auch das von Peter Schwarz. Er rettet sich selbst quasi in letzter Minute.
Und hat es mir 3-4 Mal überschlagen im VW-Bus. Und da bin ich noch gehängt. Oben am Baum. Und dann habe ich die Scheiben ausgeschlagen und bin rausgekrabbelt und habe geguckt, dass ich so schnell wie möglich über die Straße komme, wo die Strömung nicht mehr so arg war.
Da ist es schon fast egal, dass sein Lebensmittelladen auch verwüstet ist. Schwarz ist vor allem froh, dass er noch lebt. Die Braunsbacher sind geschockt, aber auch pragmatisch. Statt zu jammern, wird aufgeräumt. Auch im Gasthof am Marktplatz wird geschrubbt. Auch hier stand das Wasser. Schlamm, Matsch, Geröll. Keine gute Geschäftsgrundlage. Beim Gastwirt liegen die Nerven blank. Ihm geht die Hilfe nicht schnell genug.
Die Wirtschaft ist krammelt voll mit Dreck. Ne? Und der Keller steckt voll, die ganzen Vorratsräume sind alle kaputt. Ne? Fleisch verdirbt, man kriegt keinen Strom rein, kein Mensch kümmert sich drum. Ne?
Es war nicht klar, wie viele Menschen noch vermisst werden. Sie sehen die Autos, die in der Straße liegen. Da war auch nicht klar, wie viele Leute noch in den Fahrzeugen sind. Wir arbeiten die Stelle so nacheinander ab, wie es ist. Es funktioniert halt nicht alles auf einmal.
Kann es auch nicht, denn Braunsbach ist heute eine Art Trümmerstadt. Und trotzdem haben sie hier auch viel Glück gehabt. Keine Toten, plus ein paar Leichtverletzte. Welche Spuren die Flut aber in den Menschen selbst hinterlässt, kann man nur ahnen.
Tja, leider hat dieses Unwetter ja auch Tote gefordert. Die Faszination der zum Teil bizarr schönen Urgewalt, mit der solch extreme Wetterereignisse die Kraft der Natur deutlich werden lassen, weicht schnell einem unbehaglichen Gefühl der Ohnmacht, wenn uns die Folgen bewusst werden. Dass da Männer und Frauen Familien sind, über die in kürzester Zeit eine Katastrophe hereingebrochen ist, die ihre Häuser zerstört hat, ihre Existenz bedroht oder sogar Menschen aus dem Leben gerissen hat. Andreas Hilmer mit einer traurigen Bilanz der vergangenen Unwetternacht.
Eine Familie auf der Hauptstraße von Ilmenau in Thüringen. Eine Stadt wird zum See. Wassermassen fallen vom Himmel oder fließen aus den Bergen ins Tal. Ein kleiner Bach wird zum reißenden Strom. Trotz Starkregenwarnung, für viele ging das alles sehr schnell.
Es hat geregnet und dann mit einem Schlag wie eine Sintflut. Und Keller voll gelaufen, die Straße vorne war alles voll Wasser.
Regen, lange und intensiv. An manchen Orten gab es in einer Stunde so viel wie sonst im ganzen Monat. Für Wetterexperten spielen, wenn es um die Schäden für die Kommunen geht, zwei Faktoren eine entscheidende Rolle.
Einerseits der Niederschlag, also der meteorologische Impact. Andererseits ist es die Frage, wo trifft dieser Impact drauf? Das heißt, wie sind die Bedingungen am Boden? Habe ich Bedingungen, wo das Wasser versickern kann? Sind die Flächen versiegelt? Das heißt, fließt das Wasser schnell ab? Fließt es vielleicht schnell ab, weil die Hangneigung steil ist?
Die Wasserfallen der Städte. In Schwäbisch Gmünd wurde in dieser Unterführung das Wasser gleich zwei Menschen zum Verhängnis. Andernorts stirbt ein Mann in einer Tiefgarage. Ein 13-jähriges Mädchen kommt auf der Flucht vor Starkregen in einem Bahntunnel zu Tode. Folgen der gefährlichen Wetterkapriolen, die aber selten sind.
Glücklicherweise kommen solche Ereignisse nicht regelmäßig vor. Die Abstände sind doch relativ groß, alle paar Jahre würde ich sagen. Wobei das auch regional unterschiedlich ist. An den Alpen kommt sowas häufiger vor als in Norddeutschland. Es ist sicherlich kein Jahrhundertereignis, aber es ist schon bemerkenswert.
Zerstörungen auch in Bayern. Zwischen Würzburg und Nürnberg durchziehen Schlammlawinen viele Orte. Vollgelaufene Keller, unterspülte Straßen. Menschen kommen seltener zu Schaden. Im Erzgebirge zeigt das Unwetter sein wohl skurrilstes Gesicht. Eine ganze Region urplötzlich wieder in Weiß. Hagelkörner, groß wie Hühnereier.
Normalerweise schieben wir ja Schnee im Winter, aber um die Jahreszeit hatten wir sowas noch nicht.
Wetterexperten hatten gewarnt vor Extremhagel, Unwetter und stundenlangem Starkregen. Die Gründe aber zu schnell nur im Klimawandel zu suchen, greife zu kurz.
Aus diesem Einzelereignis kann man sicherlich nicht auf den Klimawandel schließen. Man könnte auf die Idee kommen, dass wenn global die Temperaturen ansteigen, dann könnte die Luft insgesamt feuchter werden, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und somit wären bessere Bedingungen gegeben für auch Starkniederschläge. Aber letzten Endes muss man dafür Klimazeitreihen, sehr lange Klimazeitreihen auswerten.
Auch wenn sich die Unwetter vielerorts inzwischen verzogen haben, gefährliche Wetterkapriolen werden wiederkommen.
Und in München begrüße ich jetzt den Meteorologen und ARD-Wetterexperten Carsten Schwanke. Carsten, es muss ja eine außergewöhnliche Konstellation gewesen sein, die für dieses Unwetter verantwortlich war. Was eigentlich ist da genau passiert?
Also es kamen hier zwei Sachen zusammen. Zum einen gab es ein Tiefdruckgebiet, das sich genau über dem Südwesten Deutschlands, also über unseren Köpfen drehte. Dann fällt per se schon einmal sehr viel Regen. Und zum anderen hatte dieses Tiefdruckgebiet warme und feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum angesaugt und über den östlichen Teil Mitteleuropas nach Deutschland geführt. Gestern gab es zum Beispiel in Berlin Temperaturen bis knapp 30 Grad. Und je wärmer eine Luftmasse ist, desto mehr Wasserdampf enthält sie, desto mehr Regen kann daraus hervorfallen. Und deshalb fielen vor allem im Südwesten hier grün und gelb markiert Regenmengen innerhalb von 24 Stunden, die hier normalerweise nur in einem ganzen Monat herunterkommen. Das sind Regenbilder aus den Regenradarbildern heraus. Deshalb können wir abschätzen, auch dort, wo es keine Wetterstation gibt, wie viel gefallen ist. Und so gab es zum Beispiel in Braunsbach eine Regenmenge von ungefähr 90 Litern pro Quadratmeter. Das meiste davon innerhalb von nur zwei Stunden. In Forchtenberg waren es wahrscheinlich sogar mehr als 125 Liter. Und entsprechend verheerend waren ja dann auch die Auswirkungen.
Der Meteorologe Jörg Kachelmann, Carsten, erhebt heute schwere Vorwürfe, auch gegen die ARD. Es sei zu wenig gewarnt und zurückhaltend berichtet worden. Wie vorhersagbar überhaupt sind solche extremen Wetterereignisse?
Also solche Extremen, vor allem auch solche lokal eng begrenzten Wetterereignisse sind schwer vorhersagbar. Wir haben ja auch in den Tagesthemen, auch in der Tagesschau in den Tagen zuvor vor diesen Unwettern gewarnt, auch am Samstagabend, auch im Verlaufe des Sonntags, so gut es geht. Und das heißt, es betraf immer noch einen relativ großen Bereich, für den gewarnt wurde, genau dort, wo es auch viel geregnet hat. Aber eigentlich kann man erst in dem Moment, wo das passiert, wenige Minuten vorher abschätzen, wie stark das Ereignis wirklich ist. Und da muss ich sagen, lohnt es sich wirklich, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie man in Zukunft besser noch die regionale Bevölkerung mit genau diesen Wetterwarnungen versorgen kann.
Vielen Dank, Carsten, für den Moment. Wir sprechen später noch mal in der Sendung über die Aussicht der kommenden Tage. Ein Land, in dem Honig, aber vor allem viel Milch fließt. Dessen Milchbauern leben alles andere als im Paradies. In Deutschland kostet ein Liter Vollmilch im Supermarkt keine 50 Cent mehr. Für die deutschen Milchbauern ist das existenzbedrohend. Sie bekommen von den Molkereien häufig nur noch 20 Cent pro Liter. Zum Überleben bräuchten sie das Doppelte, nämlich 40 Cent. Dieser Preis wird aber schon lange nicht mehr bezahlt. Deshalb geben immer mehr Höfe auf. 2005 gab es noch 110.000 Milchbauern, 2015 nur noch etwa 75.000. Allerdings, weniger Bauern heißt nicht weniger Kühe, im Gegenteil. Die Zahl der Tiere ist gegenüber 2005 sogar leicht gestiegen. Und so produzieren immer weniger Bauern immer mehr Milch. Die Folge, der Markt wird überschwemmt und der Preis sinkt weiter. Ein Teufelskreis. In Berlin demonstrierten daher heute frustrierte Milchbauern, während Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt beim sogenannten Milchgipfel nach Lösungen suchte. Marie von Mallinckrodt.
Hanne, sie gehört zur Gattung des Hausrindes. Jersey heißt die Rasse, die wie eine Lösung für die Milchkrise klingt. Hanne gibt weniger Milch, sie frisst weniger, ist also billiger im Unterhalt und vor allem ihre sehr eiweißhaltige Milch bringt auf dem Markt mehr ein.
Das bewegt sich so zwischen 5 und 6 Cent mehr Milchpreis gegenüber der normalen Holsteinkuh.
Dieser Bauer setzt auf Hanne und andere Jersey-Rinder. Doch auch die seltene Jersey-Kuh kann die deutschlandweite Milchkrise wohl nicht lösen. Und so demonstrierte heute die weit verbreitete klassische Milchkuh vor dem Landwirtschaftsministerium, weil sie bzw. die vielen Milchbauern bessere Preise wollen. Die direkt Betroffenen mussten aber beim Gipfel draußen bleiben. Der Minister tagte mit anderen großen Verbänden, etwa Handel, Molkereien und Bauernverband. Das Ergebnis: finanzielle Soforthilfen, Bürgschaften, Steuererleichterungen. Von allem ein bisschen.
In der sozialen Marktwirtschaft ist es natürlich nicht die Aufgabe des Staates, sich die Preise vorzuschreiben. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Produktionsmengen vorzuschreiben. Aber der Schlüssel zur Lösung der Krise liegt in den Händen der Bauern, der Molkereien und des Einzelhandels. Und er liegt auch bei der Gesetzgebung der Europäischen Union.
Einen Eingriff in den Markt will der Minister nicht, nur freiwillige Absprachen. Stattdessen appelliert er an die Verantwortung von allen Beteiligten. Wie genau das aussehen kann, will man bei einem nächsten Treffen beraten. Problem vertagt. Nicht nur die Milchbauern, auch grüne Agrarminister der Länder wären gern dabei gewesen beim Gipfel, um ihre Meinung einzubringen.
Wenn wir uns einigen, auf Landesebene zu sagen, die Menge muss runter und er soll sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dann ist es natürlich ein Affront, dass er sagt, mir passt das nicht. Ich lade mir jetzt nur Verbände ein, die meiner Meinung sind, die aber vielleicht eher ein Teil des Problems sind, aber nicht ein Teil der Lösung.
Milchpulver etwa wird bereits vom Markt genommen, wie hier in dieser Lagerhalle bei Bremen. In der EU sind es 217.000 Tonnen, die staatlich eingelagert sind, um den Preis zu stabilisieren. Der ist gesunken wegen des Wegfalls der Milchquote und des Russland-Embargos. Aber er steht laut Experten auch unter ganz grundsätzlichem Druck.
Etwa 80% der Schwankungen des Weltmarktpreises schlagen sich nieder in unseren Preisen. Deshalb sind unsere Preise auch niedrig, weil der Weltmarkt niedrig ist.
Bauer Eiden glaubt nicht mehr an eine politische Lösung. Er hat schon umgesattelt auf Jersey-Kuh Hanne, deren eiweißhaltige Milch er teurer verkaufen kann. Am Ende ist vielleicht auch die Macht des Verbrauchers gefragt. Gutes Beispiel ist in diesem Falle das Landwirtschaftsministerium nicht. Hier gibt es keine frische, fair bezahlte Milch, sondern Kaffeesahne in Plastikmüll.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Guten Abend, Herr Minister.
Guten Abend, Frau Mioska.
So, Billigmilch in Mini-Portionchen auf der Pressekonferenz. Haben wir Sie ertappt?
Na, das kann ich nur damit kompensieren, dass ich sage, wir haben bei unserem Treffen Frischmilch getrunken. Und ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen, empfehle das jedem zu tun. Milch ist gesund.
Frischmilch für wie viel Cent der Liter?
Ich habe diese selbst nicht eingekauft, aber die ich selbst einkaufe, da achte ich schon sehr drauf, dass ich gute Milch bekomme, die mehr kostet als diese unerträglichen 46 Cent pro Liter. Ich mache keine Markenwerbung, aber es ist ein gutes, genossenschaftliches, deutsches Produkt aus einer kleinen genossenschaftlichen Molkerei.
Bleiben wir gleich beim Geld. 100 Millionen Soforthilfe für die deutschen Bauern. Das klingt toll, löst das Problem aber nicht. Kaufen Sie sich Zeit?
Das löst das Problem deswegen nicht, weil das Problem nur gemeinsam gelöst werden kann. Wir müssen in der nächsten Zeit vor allem darauf zuarbeiten, dass weniger Milch zu besseren Preisen produziert und verkauft wird. Das heißt, wir sind alle vom Bauern bis zum Verbraucher verpflichtet, wenn ich das so sagen darf, unseren Teil beizutragen. Ich habe eine, glaube ich, nicht unbegründete Hoffnung, dass in den nächsten Wochen und Monaten sich der Milchpreis hoffentlich etwas erholt. Das ist der beste Weg.
Sie setzen bei Ihrer Hoffnung vor allem auf Freiwilligkeit. Wie soll das funktionieren?
Schauen Sie, wir haben bei den Molkereien eine ganz schwierige Situation bisher. Die kriegen jeden Liter Milch vor die Tür geliefert und manche haben bisher eine Form von flexibler Mengensteuerung nicht gemacht. Dann ist zu viel Milch da, dann wird sie gelagert oder, wie wir es gesehen haben, von meiner Bundesanstalt dann eingelagert gegen Geld, wird dann weniger wert. Besser ist es doch tatsächlich, dass wir gemeinsam am Markt feststellen, oh, dieses Jahr wird dieses oder jenes mehr oder weniger gefragt, lass uns die Produktion schon der Milch darauf einstellen. Da ist Nachholbedarf in der Branche und den habe ich heute sehr, sehr deutlich gemacht, auch mit dem Hinweis, dass wir rechtlich dann auch gesetzgeberisch etwas tun können und werden, wenn sich das nicht freiwillig einpendelt.
Das fordern einige Ihrer Agrarkollegen aus den Ländern. Die fordern nämlich finanzielle Hilfen, daran zu koppeln, dass weniger Milch produziert wird. Sinkt die Menge, können Preise wieder steigen. Ist das nicht logisch?
Das ist eine durchaus vernünftige Überlegung, die wir auf europäischer Ebene anstellen. Kollege Mayer hat das ja im Vorspann auch gerade gesagt. Ich bin in Brüssel damit unterwegs und wir werden auch für die Länder eine Möglichkeit sehen und finden, dass sie sich auch mit diesem guten Beispiel mit beteiligen können und auch die Finanzierung von solchen Liquiditätshilfen dann auch mit befördern, die dann kommen, wenn nicht weiter und mehr produziert wird.
Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sehen tatsächlich die Möglichkeit, dass Sie staatlich regulierend eingreifen und die Milchmengen reduzieren?
Nicht staatlich regulierend eingreifen, sondern die Leistungen, die der Staat gibt, daran knüpfen, dass Mengenvernunft eintritt. Ich will kein Mengenregime, so wie das die Quotenregelung, die Ignaz Kichle eingeführt hatte, war. Die Zeiten sind vorbei, die rechtlichen Instrumente sind noch gar nicht mehr da. Und die Vorstellung, man könne einen Markt dadurch, dass man dem, der zu viel liefert, dann Geld wegnimmt und dem anderen gibt, das ist eine archaische, eindimensionale Vorstellung. Vom Problem her ist es ein richtiger Blick, aber von der Lösung her kann das nur durch die Marktbeteiligten selbst stattfinden. Wer, wenn nicht die Molkerei und der Milchviehhalter, wüsste denn, wie er Menge steuert? Das sollte man nicht irgendwelchen Dritten oder Hauptzollämtern überlassen.
Wir haben etwa 70.000 Milchbauern in Deutschland. Wäre es nicht ehrlicher, denen zu sagen, ihr seid zu viele?
Es sind nicht zu viele. Sie müssen aber flexibel werden in der Preis, in der Mengengestaltung. Und das machen sie dann, wenn der Preis wieder einigermaßen stimmt. Wir haben ja jetzt ein prozyklisches Verhalten von vielen in der Milchwirtschaft. Das heißt, sie verdienen zwar nicht mehr genug, aber um die Deckungsbeiträge einigermaßen zu erwirtschaften, produzieren sie im Augenblick noch mehr. Diesen Teufelskreis, den müssen wir durchbrechen. Und das ist ein Ansatz, bei dem wir, glaube ich, heute einen sehr großen Schritt weitergekommen sind bei meinem Milchgipfel.
Vielen Dank, Herr Minister, für das Gespräch.
Danke sehr.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und warum Milch manchen nicht munter, sondern eher mürbe macht, kommentiert Kirsten Girschig vom Bayerischen Rundfunk.
Es ist mal wieder Milchkrise, wie alle paar Jahre wieder. Auch die Schweinezüchter haben übrigens Probleme, aber von denen hört man relativ wenig. Der Milchpreis ist eben einfacher zu verstehen und die glückliche Kuh auf der Almwiese entspricht eben auch unserer romantischen Vorstellung von bäuerlicher Landwirtschaft. Aber Landwirtschaft ist eben auch ein Geschäft. Eines, das viele Bauern gerne nach marktwirtschaftlichen Regeln betreiben, wenn es gut läuft. Aber eines, bei dem sie auch gerne nach dem Staat rufen, wenn es schlecht läuft. Bauern, die mit dem Rücken zur Wand stehen, kurzfristig zu unterstützen, das ist in Ordnung. Aber die 100 Millionen Euro, die Landwirtschaftsminister Schmidt zugesagt hat, sind da eher Sterbehilfe. Langfristig werden sich Strukturen verändern. Auf Dauer wird es weniger Milchviehbetriebe geben und eher größere. So brutal das klingt, wenn genug Bauern aufgeben, ist auch diese Krise erstmal vorbei. Staatliche Hilfe für die Bauern an eine Reduzierung der Milchmenge zu koppeln, diese Forderung klingt erstmal gut, wird aber die Probleme auch nicht dauerhaft lösen. Die Politik kann in einem globalisierten Markt, in dem derzeit alle zu viel produzieren, auch europäisch nicht mehr viel reißen. Und Bio und regionale Vermarktung sind leider noch immer Nischen, in die nicht alle Betriebe passen. Denn der Verbraucher, der angeblich gerne mehr zahlen würde für Milch von glücklichen Kühen, der greift eben doch auch weiter zur billigsten Milch im Regal. Kein Wunder also, dass der Handel heute keine Zugeständnisse gemacht hat. Und dass sich Bauern und Molkereien auf Mengenbegrenzungen einigen, ist sehr unwahrscheinlich. Letztlich wird der Markt es also richten, auch wenn es für jeden einzelnen Bauern, der aufgeben muss, furchtbar ist.
Kirsten Gierschig kommentierte. Und wir machen weiter mit Nachrichten. Der frühere Machthaber des Tschad, Abré, ist ein Vierteljahrhundert nach seinem Sturz schuldig gesprochen worden, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Überblick der Nachricht mit Linda Zawakis.
Ein Sondertribunal der Afrikanischen Union verurteilte den 73-jährigen Abré zu lebenslanger Haft. Dem Ex-Diktator werden der Tod zehntausender Menschen, Mord und Folter zur Last gelegt. Der Prozess wurde ihm im Senegal gemacht. Dorthin hatte sich Abré nach 8 Jahren Gewaltherrschaft im Tschad abgesetzt. Bundespräsident Gauck hat in Berlin die russische Menschenrechtsaktivistin Alexejewa empfangen. Sie gilt in Russland als Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Gauck dankte der 88-Jährigen für ihren so wörtlich mutigen und heldenhaften Kampf für die Menschenrechte. Alexejewa hatte 2009 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und den Sacharow-Preis des EU-Parlaments erhalten. Zur Börse in Frankfurt stiegen die Kurse erneut, während an der Wall Street in New York wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Der DAX schloss bei 10.333 Punkten. Zu den Gewinnern des Tages gehört die Aktie von Daimler. Mehr zu den Hintergründen von Sissi Heidmanek.
Gute Nachrichten aus der Automobilbranche, die sind derzeit rar gesät. Die schwächere Weltkonjunktur und der Abgasskandal lasten schwer auf der einstigen Vorzeigebranche. Dennoch sind die Stuttgarter im letzten Jahr an allen vorbeigefahren. Mit einem Geschäftsgewinn von gut 13 Milliarden Euro belegen sie europaweit den ersten Platz. Und auch beim Umsatz glänzt der Stern. Mit fast 150 Milliarden Euro kommt Daimler auf Platz 5. Denn in Teilen Europas hat die Wirtschaft wieder angezogen, ebenso die US-Konjunktur. Und davon hat Daimler mit seiner neuen Modellpalette profitiert. Doch die abflauende Wirtschaft in China und der Dieselskandal haben die Aktie fest im Griff. Seit Anfang 2015 hat sie 11% verloren. 1,5% heute jedoch das Plus. Und diese gute Stimmung, die springt über. Auch die Konkurrenten VW und BMW können davon profitieren.
Hier im Hauptbahnhof von Hannover griff am 26. Februar eine Deutsch-Marokkanerin einen Polizisten an. Die 15-Jährige zog ein Gemüsemesser und stach dem Beamten in den Hals. Seither rätseln die Behörden. Hatte dieses Mädchen, von der man wusste, dass sie schon lange mit Salafisten in Deutschland zu tun hatte, hatte dieses Mädchen die Tat eigenmächtig geplant oder handelte sie im Auftrag von radikalen Islamisten? Vieles schien untypisch an diesem Fall. Die allermeisten Attentäter sind Männer. Und anschließend entschuldigte sich das Mädchen auch noch bei dem verletzten Beamten. Doch nun ergeben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, Safia S. könnte tatsächlich im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates gehandelt haben und hätte damit den ersten terroristischen Anschlag im Namen des IS auf deutschem Boden verübt. Andrea Spinrath und Georg Heil.
Es ist ein erneuter Aufruf zum Terror, mit dem sich der selbsternannte Islamische Staat vergangene Woche zu Wort meldet. Er gilt Ungläubigen im Westen.
Die kleinste Tat, die ihr in ihrer Heimat ausführt, ist besser und uns lieber als die größte Tat bei uns.
Diese Worte stammen von Abu Muhammad al-Adnani, der bislang als Sprecher des IS in Erscheinung getreten ist. Sicherheitsbehörden halten Adnani aber inzwischen auch für eine zentrale Figur bei Anschlägen des IS, wie in Paris und Brüssel. Er soll im IS sogar eine entsprechende Abteilung leiten.
Wir wissen aus den zahlreichen Ermittlungen, die Europol unterstützt, dass der IS in Syrien, wahrscheinlich in Raqqa, ein Team gegründet hat, das ausgeklügelte Anschläge im Westen trainiert und plant.
and to plan very sophisticated attacks in the West.
Der deutsche IS-Rückkehrer Harry S. diente in einer Spezialeinheit der Terrormiliz. Laut seinen Aussagen wurde sie von Al-Adnani geleitet. Harry S. berichtet in Verhören auch, man habe ihn mehrfach gefragt, ob er bereit sei, Anschläge in Deutschland zu verüben. Der IS habe freiwillige Franzosen im Überfluss. Die Deutschen hätten bislang aber immer kalte Füße bekommen.
Wenn man sich die Propaganda des IS anschaut und nicht nur die Propaganda, auch die Erkenntnisse, die wir haben, dann steht Europa klar im Zielspektrum des IS und damit auch Deutschland.
Bislang gab es noch keinen Anschlag auf deutschem Boden, der dem IS zugeschrieben wird. In Karlsruhe prüft die Bundesanwaltschaft aber, ob der Angriff auf einen Bundespolizisten Ende Februar auf eine Anweisung der Terrororganisation zurückgeht. Die 15-jährige Safia S. hatte am Hauptbahnhof in Hannover einem Bundespolizisten bei einer Kontrolle mit einem Messer in den Hals gestochen und lebensgefährlich verletzt.
Inwieweit der Tat ein konkreter Auftrag von Verantwortlichen des sogenannten Islamischen Staates zugrunde lag, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Es gibt Verdachtsmomente, die deuten in diese Richtung.
Safia S. reiste Ende Januar in die Türkei, offenbar um sich in Syrien dem IS anzuschließen. Dort chattete sie mit einem befreundeten Islamisten. Mitglieder des IS hätten ihr gesagt, sie solle zurück nach Deutschland, um dort eine Märtyreroperation zu starten gegen die Ungläubigen. Neben versuchtem Mord wird deshalb gegen die Schülerin auch wegen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Der Verteidiger von Safia S. hält diese Vorwürfe für abwegig.
Da wird unterstellt, sie hätte da mit einer Person gechattet, die sich in Syrien aufgehalten haben soll. Aber dazu gibt es überhaupt keine weiteren Beweisanzeichen, die diese Vermutung stützen könnte.
Ob der Messerangriff von Safia S. wirklich der erste vom IS beauftragte Anschlag in Deutschland war, wird die Justiz jetzt klären müssen. Dass es Anschlagsversuche in Deutschland geben wird, darauf stellen sich die Sicherheitsbehörden ein.
Die gesamte Reportage über den langen Arm des IS nach Europa sehen Sie gleich im Anschluss an die Tagesthemen hier bei uns im Ersten. Und mit der Terrormiliz geht es jetzt auch weiter in den Nachrichten. Noch einmal Linda Zerwachs.
Im Irak gerät die Terrormiliz IS in ihrer Hochburg Fallujah zunehmend unter Druck. Armee, Elitesoldaten und Polizeikräfte rückten heute Richtung Stadtzentrum vor. Es gab heftige Kämpfe. Der sogenannte Islamische Staat herrscht seit mehr als 2 Jahren in der irakischen Stadt. Vor einer Woche starteten Regierungstruppen die Rückeroberung Fallujahs. Die Stadt westlich von Bagdad hat große strategische Bedeutung.
Die entscheidende Phase des Sturms auf Fallujah hat wohl begonnen. Eliteeinheiten seien bereits in der Stadt, meldet die irakische Armee. In den Außenbezirken gab es heftige Gefechte. Bis zu 1000 IS-Kämpfer sollen sich in Fallujah verschanzt haben. Wir waren heute erfolgreicher als gedacht. Unsere Truppen sind dem Stadtzentrum nah. In wenigen Tagen wird Fallujah von der Regierung kontrolliert. Vor 6 Tagen hatte die Rückeroberung Fallujahs begonnen. Hilfsorganisationen rechnen mit Tausenden von neuen Flüchtlingen, je weiter die irakischen Einheiten vorankommen. Etwa 50.000 Menschen sollen in Fallujah noch festsitzen. Die Terrormiliz versucht offenbar, Zivilisten am Verlassen der Stadt zu hindern. Sie haben Straßen vermint, es gab viele Tote und Verletzte, sagt er. In Bagdad bekannte sich die Terrormiliz heute zu mehreren Bombenanschlägen. Mindestens 24 Menschen wurden dabei getötet. Viele hier hoffen, dass Bagdad sicherer wird, wenn der IS aus dem gut 60 Kilometer entfernten Fallujah vertrieben ist.
Aus Protest gegen die Erfolglosigkeit der Syrien-Friedensgespräche in Genf ist der Chefunterhändler der Opposition, Alouche, von seinem Amt zurückgetreten. Er begründete seinen Schritt bei Twitter mit der Kompromisslosigkeit des Assad-Regimes und den fortgesetzten Angriffen gegen Zivilisten. Alouche übte aber auch Kritik an der internationalen Gemeinschaft. Sie setze ihre eigenen Resolutionen nicht um. Meeresforscher schlagen Alarm. Das größte Korallenriff der Welt ist in Gefahr. Nordöstlich von Australien erstreckt sich das Great Barrier Reef über 2300 Kilometer an der Küste des Bundesstaates Queensland. Untersuchungen der James Cook Universität zeigen nun, dass mehr als 1/3 der Korallen in der Nord- und Zentralregion des Riffs schon komplett oder beinahe abgestorben ist. Nach Angaben von Experten wird die Bleiche durch globale Erwärmung und das Wetterphänomen El Niño verursacht.
Das Wetter war heute auch schon großes Tagesthema in dieser Sendung, genauer gesagt die verheerenden Unwetter der vergangenen Nacht. Und ich begrüße nochmal Carsten Schwanke. Carsten, wie geht's weiter?
Es beruhigt sich das Wetter in diesen Stunden. Das ist die gute Nachricht. Und trotzdem haben wir auch aktuell noch einzelne Gewitter bei uns, vor allem an der Ostseeküste. Im Nordosten ziehen von Polen her kommt Richtung Mecklenburg-Vorpommern und weiter nach Schleswig-Holstein noch Gewitter und Regenschauer. Ansonsten wird es immer trockener. Es klart zum Teil auf. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 14 und 9 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann erst einmal verbreitet trocken, auch mit einem netten Mix aus Sonne und Wolken. Am ehesten entlang der Elbe oder am Havelland können sich aber schon am späten Vormittag erneut Gewitter bilden. Und am Nachmittag haben wir es dann mit einer stärkeren Regenschauer-Gewitterzone zu tun, zum Teil mit unwetterartigen Gewittern, mit Starkregen und Hagel, etwa so vom Norden Niedersachsens über die Altmark hinweg Richtung Berlin und Brandenburg bis hinein zur Oberlausitz. Die Temperaturen erreichen genau hier im Nordosten 25 bis 27 Grad. Im Südwesten, wo es eher bewölkter ist und kaum Regen gibt, sind es 17 bis 22 Grad. Also zusammenfassend für den morgigen Tag, morgen am späten Nachmittag, am frühen Abend, ist diese violett eingefärbte Zone die Zone, in der es am ehesten unwetterartige Gewitter geben kann. Der nächste starke Regen kommt dann am Mittwoch, und zwar im Verlauf des Tages zur Mitte und dann später erneut in den Südwesten voran. Es könnte noch einmal lokal Unwetter geben und vor allem auch Überschwemmungen, allerdings vor allem in Form von Regen. Und auch der Donnerstag geht wechselhaft, aber etwas wärmer weiter. Verbreitet sind es dann sommerliche 25 bis 26 Grad, Karin.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und damit verabschieden wir uns jetzt, wie schon angekündigt, die Story im Ersten, der lange Arm des IS nach Europa. Im Nachtmagazin begrüßt Sie um 0:30 Uhr Susanne Stichler, und die Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dahin.